letzten Band des Romans »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« besucht der Ich-Erzähler nach einigen Jahren der Abwesenheit eine Matinee bei der Herzogin Guermantes. Er trifft dort auf viele alte Bekannte der feinen Gesellschaft, die der Krieg bis zur Unkenntlichkeit verändert hat.
Im siebten Band ist es tatsächlich so, und das stand von Anfang an fest, das war also konzeptionell von Anfang an da, dass man am Schluss den Erzähler dabei begleiten sollte, wie er nach vielen Jahren wieder in Gesellschaft gegangen ist und gar nicht merkt, dass er sich genauso verändert hat, wie die anderen sich verändert haben. Das heißt, er hält ab und zu die Tochter für die Mutter, wenn er irgendeine frühere Freundin trifft, weil er sozusagen dieselbe Person wieder sieht, begreift aber gar nicht, dass man ihn auch als einen Mann vorgerückten Alters betrachtet. Und dieses Entsetzen, mit dem man dann natürlich umgehen muss, und der Schluss ist halt, ich muss mich jetzt beeilen, mein Werk zu schaffen, dieses Entsetzen glaubhaft zu machen, sozusagen also literarisch zu simulieren, das ist so eine der Hauptaufgaben quasi der Recherche gewesen.
Bei einigen Menschen hatte das nach und nach erfolgende, aber in meiner Abwesenheit vollzogene Ersetzen jeder einzelnen Zelle durch eine andere, eine so völlige Veränderung, eine so totale Metamorphose bewirkt, dass ich 100-mal beim Abendessen in einem Restaurant ihnen hätte gegenüber sitzen können, ohne deshalb eher auf den Gedanken zu kommen, dass ich sie früher gekannt hatte, als ich die Königswürde eines inkognito reisenden Souveräns oder das Laster eines Unbekannten erraten hätte. Sofern ich ihren Namen hörte, ist der Vergleich sogar unzulänglich, denn man kann mit der Möglichkeit rechnen, dass ein Unbekannter, der einem gegenüber sitzt, ein Verbrecher oder ein König ist, während ich diese Leute gekannt hatte, oder doch zumindest Personen, die den gleichen Namen trugen, aber so verschieden von ihnen waren, dass ich nicht glauben konnte, sie seien dennoch dieselben.
Gerade anhand der Erfahrungen des Ersten Weltkriegs beschreibt Marcel Proust, wie sehr der Krieg Lebenszeit und Identitäten vernichtet und damit den erbarmungslosen Fortgang der Zeit noch einmal auf brutale Weise verstärkt. Wie sehr der Krieg Menschen bis zur Unkenntlichkeit verändert und Identitäten auslöscht, erzählt mir auch meine Mutter, die 1941 in Salzburg geboren wurde. Als ihr Vater während des Zweiten Weltkrieges auf seinem letzten Fronturlaub nach Hause kam, erkannten ihn Ehefrau und Kinder nicht mehr. Der Krieg hatte aus dem einst geliebten Vertrauten einen Fremden, ein Gespenst der Erinnerung gemacht.
Es ist ihnen dort sehr schlecht gegangen und er war so dünn, dass ihn meine Mutter fast gar nicht erkannt hat. Und so schlecht war er beisammen. Und sie hatten natürlich dann irgendwie geschaut, dass sie wieder ein bisschen aufpäppelt, aber es war ja damals 44 auch schon eine sehr schlechte Zeit. Und da muss ich meinen Vater in Wien, da waren wir noch in Wien, das erste Mal gesehen haben. Und meine Mutter hat mir nur gesagt, wie ich ihn das erste Mal überhaupt wahrgenommen habe, war er mir so unbekannt, dass ich gesagt habe, Onkel Vati, Onkel Vati.
Die Erinnerung an den Krieg hat sich meiner Mutter, wiewohl sie zum Kriegsende erst 3 Jahre alt war, in ihr Körpergedächtnis eingeschrieben, das ganz im Sinne Prousts das größte Archiv menschlicher Erinnerung ist. Die Erinnerung an die amerikanischen Bombenangriffe auf Salzburg im Winter 1944 und die Flucht in die Luftschutzbunker ist dabei auch nach über 75 Jahren präsent.
Die haben uns total angezogen, mit Schuhen, mit Wintermantel, mit Haube, mit Handschuhen. So haben sie uns ins Bett gelegt und haben uns mitten in der Nacht rausgerissen, wenn es wieder losgegangen ist, sind wir losgerannt. Das haben wir 2-3 Mal gemacht und ich war so unglücklich. Ich habe mir nur eines gewünscht, dass ich einmal durchschlafen kann in der Nacht und nicht angezogen, sondern im Pyjama. Und es war so ein kalter Winter, also das war wirklich für uns Kinder einfach furchtbar. Das weiß ich noch, obwohl ich erst 3 Jahre alt war.
Der Zweite Weltkrieg hat indes nicht nur Lebenszeit und Identitäten vernichtet, sondern auch Kinder für immer geprägt, die in jener Zeit auf die Welt kamen.
Da ist ja dann das Bombardement durch die Amerikaner losgegangen auf Salzburg. Und da ist ja beim größten Bombenangriff von Salzburg ist die Waltraud in der Nacht auf die Welt gekommen. Das war der 19. Dezember 1944. Und meine Mutter hat mir gesagt, das Krankenhaus, es war die Heizung kaputt, weil es bombardiert war. Es gab kein Wasser, es gab keinen Strom, die haben nur ein Notstromaggregat gehabt. Sie hat eine Sturzgeburt gehabt, also es hat ganz schnell gehen müssen.
Die einschneidenden Veränderungen, die vor allem der Erste und der Zweite Weltkrieg in Europa mit sich brachten, haben sich tief in die Erfahrungen der Menschen und Gesellschaften eingegraben. Während Marcel Proust in seinem Roman versucht hat, die Erinnerungen an die Gesellschaft vor und nach dem Ersten Weltkrieg als Individuum und Schriftsteller zu bewältigen, versuchten und versuchen Gesellschaften und Nationen, die Vergangenheit und den Krieg in Form von Gedenk- und Erinnerungskultur zu verarbeiten. Liljana Radonitsch arbeitet am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und hat sich mit den Gedenkkulturen der verschiedensten Nationen beschäftigt.
Gruppen entscheiden, etwas zu gedenken oder auch nicht, sich an etwas gemeinsam zu erinnern, zusammenzukommen, um an etwas zu gedenken. Bei Proust geht es um dieses, wie kann ich mich an meine Kindheit so erinnern, dass ich sie möglichst wenig verfälsche. Und wenn ich dann ein Gebäck namens Madeleine esse, dann kommt bei Proust sozusagen ein Déjà-vu und ich habe so ein Aufflackern dieser Vergangenheit. Aber das ist wirklich der individuelle Erinnerungsprozess, den wir stark scheiden müssen von dem, wenn Gruppen entscheiden zu gedenken und so mit der Vergangenheit umzugehen. Das heißt, das ist eher dann eine literarische oder auch psychologische Frage, wie kann ich Erinnerungen an Vergangenes evozieren?
Wiewohl sich Marcel Prousts Poetik der unbewussten und unfreiwilligen Erinnerung fundamental von der bewusst angesteuerten Gedenkkultur eines Kollektivs unterscheidet, ist beiden Formen des Erinnerns eines gemeinsam: der Konstruktionscharakter der Erinnerung. Marcel Proust verweist in seinem Roman immer wieder auf die Imaginationskraft der Fantasie, die für ihn der Realität oft näher kommt als die sinnlich erfahrbare wirkliche Welt. Die Modernität des Werkes von Marcel Proust besteht gerade darin, dass der Ich-Erzähler immer wieder auf den Konstruktionscharakter seiner Erinnerung verweist.
Die dunkle Kühle meines Zimmers verhielt sich zur besonnten Straße wie der Schatten zum Licht. Das heißt, ihre Intensität war genauso groß. Sie schenkte mir in der Fantasie das volle Schauspiel des Sommers, von dem meine Sinne auf einem Spaziergang zum Beispiel nur jeweils Teilaspekte hätten genießen können.
Auch für das kollektive Erinnern in Form sogenannter Gedenk- und Erinnerungskultur ist der Konstruktionscharakter von großer Bedeutung. Der französische Soziologe und Philosoph Maurice Halbwachs war, wie die Politikwissenschaftlerin Karin Liebhardt erläutert, einer der ersten Wissenschaftler, der in diesem Zusammenhang vom kollektiven Gedächtnis als soziales Konstrukt sprach.
Diesen großen Schritt, den hat eigentlich Maurice Halbwachs gemacht, indem er gesagt hat, schauen wir nicht auf das individuelle Gedächtnis, sondern auf das Gedächtnis als ein soziales Konstrukt und als ein soziales Phänomen, das nur in der Gruppe über Interaktion und Kommunikation herstellbar ist und auch nur so tradierbar ist. Und natürlich ist die Forschung jetzt viel, viel weiter als Maurice Halbwachs zu dem Zeitpunkt, dass er den Text in dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts geschrieben hat, war. Und es haben sehr viele auf ihn aufgebaut. Es gibt auch Kritik an ihm. Aber dieser ganz große Punkt zu sagen, das Gedächtnis ist ein soziales Phänomen, ist auch das, was das Gedächtnis für Historiker, Historikerinnen und alle Sozialwissenschaften und Kulturwissenschaften, denke ich, spannend macht, weil es um die Gesellschaft geht und weil es um soziale Gruppen geht und eben nicht um das Individuum.
Doch was bedeutet der angesprochene Konstruktionscharakter des Gedächtnisses als soziales Phänomen in Bezug auf den Umgang mit Geschichte? Inwieweit kann die Vergangenheit im kollektiven Erinnerungsprozess von Gesellschaften, Staaten oder Nationen auch falsch konstruiert und instrumentalisiert werden? Die Politikwissenschaftlerin Liljana Radonitsch beschäftigt sich derzeit mit einem Forscherteam mit der Erinnerungskultur von 50 Museen weltweit. Auch für ihre Forschung ist der Begriff der Instrumentalisierung zentral.
Jeder Rückgriff auf Geschichte und Vergangenheit ist in gewisser Weise eine Instrumentalisierung. Das heißt, wir müssen das erst zur Kenntnis nehmen, eben für die Bedürfnisse der Gegenwart, für unsere Identitätsstiftung der Gegenwart, und dann fragen, okay, wenn jeder Umgang mit Geschichte Instrumentalisierung ist, wie machen wir dann trotzdem ein messbares, vernünftiges Etwas daraus? Und zwar eben, indem wir das in Beziehung setzen zu der Geschichtsforschung, zu dem Stand der historischen Forschung. Aber die Vorstellung, dass es einen nicht politischen Umgang mit der Geschichte gibt, die würde ich zurückweisen und sagen, das ist immer politisch. Und das heißt auch, dass das Argument nicht so schnell zieht, dass jemand die Geschichte missbraucht. Jede Verwendung von Geschichte ist in gewisser Weise ein Missbrauch für die Zwecke der Gegenwart. Und dann brauchen wir aber präzisere Untersuchungskriterien.
Die Instrumentalisierung von Geschichte im Prozess des öffentlichen Erinnerns ist immer auch begleitet von einer Inszenierung und Fokussierung auf bestimmte Aspekte der Vergangenheit. Dieser Prozess sagt auch viel über die Gegenwart aus, wie die Politikwissenschaftlerin Karin Liebhardt erläutert.
Es geht viel weniger um die Vergangenheit, als es darum, was ich in der Gegenwart legitimieren möchte, was ich politisch propagieren möchte in der Gegenwart, was ich gerne herzeigen möchte. Und dahingehend werden auch bestimmte Versatzstücke aus der Vergangenheit ausgewählt, mehr in den Vordergrund gerückt, andere werden auf die Seite der Bühne geschoben. Das heißt, wenn ich über Vergangenes und wie das im öffentlichen Gedächtnis bleibt, wie das auch im öffentlichen Gedächtnis inszeniert wird, spreche, dann spreche ich immer viel mehr über die Gegenwart als über das, was in der Vergangenheit selbst wirklich passiert ist.
Die österreichische Zeitgeschichte nach 1945 war stark geprägt vom heute längst überholten Narrativ, Österreich sei das erste Opfer des Nationalsozialismus gewesen. Spätestens seit der Debatte um Kurt Waldheims Kriegsvergangenheit war aus der Frage nach Österreichs Mitverantwortung an den Verbrechen des Nationalsozialismus auch eine Debatte über das Erinnern geworden. Der damalige Bundespräsident konnte und wollte sich nicht an die blinden Flecken seiner Kriegsvergangenheit erinnern. Sein berühmt gewordener Satz »Ich habe nur meine Pflicht getan« erschütterte damals die Republik und prägte einen jahrelangen Diskurs über die adäquate Form des Erinnerns und dem Umgang mit historischen Fakten. Eine der meist diskutierten Ausstellungen über die österreichische Vergangenheit und den Zweiten Weltkrieg war die sogenannte Wehrmachtsausstellung. Die erste der beiden Wanderausstellungen des Hamburger Instituts für Sozialforschung war von 1995 bis 1999 in Deutschland und Österreich zu sehen und trug den Titel »Vernichtungskrieg – Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944«. Die Politikwissenschaftlerin Karin Liebhardt erinnert sich daran, wie stark die Ausstellung das jahrzehntelang gültige Nachkriegsnarrativ der anständigen Wehrmachtssoldaten erschütterte.
Der springende Punkt bei der Wehrmachtsausstellung war wirklich, die hat ein absolutes Tabu gebrochen. Weil diese Idee der sauberen Wehrmacht war die Mainstream-Erzählung. Und die Wehrmachtsausstellung hat das eigentlich völlig zerfetzt, diese Idee von der sauberen Wehrmacht. Und im Prinzip gab es zum Teil natürlich wissenschaftliche, berechtigte wissenschaftliche Kritik an einzelnen nicht korrekt zugeordneten oder nicht mit korrekten Unterschriften, Beschriftungen versehenen Dokumenten, aber die gesellschaftspolitische und den größten Teil der medialen und wirklich der politischen Kritik, da ging es ja darum, diese Idee der sauberen Wehrmacht mit aller Gewalt aufrechtzuerhalten, die nicht aufrechterhaltbar ist und war.
Die Auseinandersetzungen rund um die Wehrmachtsausstellung offenbarten jedoch auch, wie schnell einige wenige Fehler historischer Fakten dazu instrumentalisiert wurden, das Gesamtkonzept und die Grundaussage der Ausstellung in Frage zu stellen. Die Politikwissenschaftlerin Liljana Radonitsch verweist anhand von konkreten Beispielen darauf, wie wichtig es trotz der Bedeutung von Narrativen im Erinnerungsprozess ist, auf historischen Fakten zu beharren.
Wir müssen an dieser Faktizität des historisch Erforschten festhalten. Das ist ganz wichtig. Beispiel: kroatisches Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg wurde von den Ustascher betrieben und in den 90er Jahren im unabhängigen Kroatien wurde behauptet, dass nach 1945 die Kommunisten dort weiter Gefangene gehalten hätten, was schlicht erstunken und erlogen war. Das muss man als Fälschung historischer Fakten zurückweisen, um die Debatte überhaupt wieder einzuholen. Das heißt, an den historischen Fakten müssen wir festhalten und dürfen die nicht als konstruiert abtun, sondern sagen, sie haben ihre blinden Flecken. Und in der Geschichtsschreibung über die Französische Revolution wird man in der Regel nicht über Frauen lesen, über Olympe de Gouges, die hingerichtet wurde als Frauenrechtlerin nach der Französischen Revolution, weil die Geschichtsschreibung das als blinden Fleck lange hatte. Das heißt aber nicht, dass die Geschichtsschreibung über die Französische Revolution unwahr ist. Das heißt, dass sie ihre blinden Flecken immer wieder reflektieren und einholen muss.
Die Gedenk- und Erinnerungskultur eines Landes verweist auch sehr stark auf dessen politische Struktur und inwieweit öffentliches Erinnern als pluralistischer Prozess oder autoritäre Verordnung von oben verstanden wird. In Russland und China, so die Politikwissenschaftlerin Liliana Radonitsch, dominieren in den letzten Jahren wieder verstärkt eindimensionale Heldennarrative, die wenig Platz für kritische Selbstreflexion in Bezug auf die eigene Geschichte zulassen.
In Russland herrscht das immer noch vor, verknüpft auch mit einem wieder zusehends entdeckten positiven Bezug auf Stalin als den großen Retter im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, je mehr Russland sich abkehrt von der Demokratie, desto mehr auch werden diese Heldengeschichten wieder inszeniert, wieder in Szene gesetzt. Und das geht durchaus Hand in Hand. Also auch in China zum Beispiel finden wir das derzeit, die Abkehr von der Selbstdarstellung als Opfer, was ja China historisch war im Krieg zwischen Japan und China im Zweiten Weltkrieg, hin zu einer Geschichte über uns als Helden. Das geht oft Hand in Hand mit der Schwächung demokratischer Strukturen, sofern es sie überhaupt gegeben hat. Also Geschichtsrevisionismus und autoritäre Strukturen gehen sehr gut Hand in Hand und werden eben oft von so Helden- und Märtyrergeschichten getragen.
Und auch in osteuropäischen Staaten wie Polen oder Ungarn herrsche, so Liliana Radonitsch, ein von oben gelenkter Geschichtsrevisionismus in der Gedenkkultur vor, der viel über die antidemokratische Stimmung in jenen Ländern aussage.
In Polen und Ungarn findet derzeit ein autoritärer Backlash statt, der sehr stark verknüpft ist mit Geschichtsrevisionismus. Es gibt Museen, die ganz klar diese nationalistische staatliche Propaganda von Fidesz in Ungarn und der PiS-Partei in Polen repräsentieren. Ein schlagendes Beispiel ist das Haus des Terrors, das im Wesentlichen ein kollektives Opfernarrativ darstellt und sagt, wenige Ungarn waren zuerst an der Seite der Nazis, dann haben sie ihre Uniformen ausgezogen und die sozialistischen Staatssicherheitsuniformen angezogen, was historisch nicht haltbar ist. Deswegen sind wenige Einzelne für schuldig zu befinden, während Ungarn als kollektives Opfer gelitten hat, vor allem unter dem Staatssozialismus. Am Ende wird Viktor Orban, der Premier Ungarns, als in einem Video gezeigt und es wird suggeriert, dass er eigentlich die sowjetischen Panzer aus Ungarn vertrieben hat. Ganz klar ein parteipolitisches Instrumentmuseum.
Ein geradezu haarsträubendes Beispiel der parteipolitischen Instrumentalisierung von Erinnerung war die Inszenierung einer Gedenkveranstaltung der Identitären am 8. Mai 2021. Ausgerechnet am Tag der Befreiung, dem Jahrestag der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht, plante die rechtsradikale Gruppierung eine Veranstaltung zum Gedenken an den Mord an einer Frau, die von einem psychisch kranken Mann aus Kenia umgebracht worden war. Für die Politikwissenschaftlerin Liliana Radonitsch stellte diese Aktion einen klaren Fall geschichtsrevisionistischer Instrumentalisierung dar.
Wenn man das am 8. Mai macht, dann hat das mit dem Gedenken an die ermordete Frau ja nur peripher was zu tun. Wenn Rechtsextreme am 8. Mai ihre Agenden setzen wollen, dann ist das geschichtsrevisionistisch zu verstehen einerseits. Andererseits verknüpfen sie das mit ihrem Rassismus, wenn sie das am Üppenplatz ansiedeln. Das heißt auch, dass es in dem Fall ja nicht nur eine Instrumentalisierung der Geschichte ist, sondern ein skandalöses Kapern der Tatsache, dass wir uns an die ermordete Frau erinnern müssten. Wie kommen deren Familienangehörige dazu, dass die Identitären das für ihre politischen rechtsextremen Agenten kapern? Das ist ja der Skandal daran auch noch.
Der letzte Band von Marcel Prousts Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit trägt den aussagekräftigen Titel Die wiedergefundene Zeit. Am Ende des Romans findet der Ich-Erzähler endlich die schöpferische Kraft, seinen Erinnerungen in Form eines Romanes Ausdruck zu verleihen. Durch das Aufschreiben der Erinnerung wird die verlorene Zeit zu einer wiedergefundenen Zeit. Der Autor und Philosophiedozent an der McMaster University im kanadischen Hamilton, Johannes Steitzinger, beschreibt diese Form der literarischen Verarbeitung als Loslösungsprozess von einer überkommenen Gesellschaft.
Am Ende kommt ja das Ich dann hervor und kommt der Schriftsteller hervor. Und das ist ganz interessant. Man könnte das quasi einen Bildungsroman eines Schriftstellers auch lesen und eines Schriftstellers, der abarbeitet an der Gesellschaft, der verhangen ist und von der er sich loslösen muss. Und erst wenn er sich losgelöst hat, kann er dann auch aufschreiben. Und es ist das Aufschreiben selbst, was die Loslösung ist.
Mit und von Proust zu lernen, könnte ein Verständnis mit sich bringen, wie wichtig und lebensnotwendig das Aufschreiben, Aufzeichnen und Besprechen von Erinnerung sein kann. Durch diesen Prozess des Festhaltens kann sich die verlorene Zeit im besten Fall in eine wiedergewonnene Zeit verwandeln. Wenn ich an die Kriegserinnerungen meiner Mutter denke, kann durch das Sprechen und Aufzeichnen von Erinnerung ein Raum des Dialogs geöffnet werden. Auf gesellschaftlicher wie auch politischer Ebene kann das gemeinsame und institutionelle Erinnern helfen, falsche bzw. ideologische Vorstellungen von der Vergangenheit zu korrigieren. Das Lesen des Romans auf der Suche nach der verlorenen Zeit kann eine derartige nachhaltige Reflexion über das menschliche Erinnerungsvermögen in Gang setzen. Es kann aber auch zu einer ganz persönlichen Erinnerung unabhängig vom Inhalt des Romans werden, wie der Literaturwissenschaftler Achim Hermann Hölter erzählt.
Dieses Geschenk, was man sich da sozusagen willentlich machen muss, das ist ein Geschenk der eigenen Zeit. Also ich nehme mir die Zeit, aber ich bekomme sie dafür auch, vielleicht eine ganze Reihe von Wochen einfach nur den kompletten Proust zu lesen. Und das hat Marcel Proust selber schon in einem anderen, in einem kurzen Text einmal angesprochen, nämlich in Tage des Lesens hat er darüber gesprochen, dass es manchmal egal sein kann, was man gelesen hat, dass man es vielleicht sogar vergisst, aber dass man nicht vergessen wird, wie es war, als man das gelesen hat. Das heißt, man erinnert sich nicht mehr an den Inhalt eines Romans, aber an den Sommertag im Garten und das Licht, das durch die Bäume geschienen ist. Und das ist der eigentliche Gewinn der Lektüre quasi und auch der Proust-Lektüre.